Herzlich willkommen zum Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 14. April 2024. Wir freuen uns bereits über die 26. Folge des Wochenrückblicks an genau dem Tag, an dem soeben Bayer 04 Leverkusen zum ersten Mal überhaupt deutscher Meister geworden ist. Mit mir gemeinsam begrüßen euch heute alle wieder meine Co-Hosts zum Rückblick auf das, was in dieser Woche auf X passiert ist. Lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel, schön, dass ihr da seid.
Hallo, hallo.
Guten Abend.
Im heutigen Talk wollten wir uns nochmals intensiv mit den Begebenheiten und Wirkungen des TV-Duells am vergangenen Donnerstag zwischen Mario Vogt und Björn Höcke beschäftigen. Es freut uns daher sehr, dass wir den demokratischen Duellanten des Abends heute bei uns haben, den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der CDU Thüringen, Mario Vogt. Lieber Mario, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute bereits zum zweiten Mal die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, hallo.
Leider aber zum zweiten Mal müssen wir heute jedoch unsere ursprüngliche Planung aufbrechen. Und leider erneut aus dem gleichen Grund wie bereits im vergangenen Oktober. Weltweiter mörderischer Antisemitismus. Die Islamische Republik Iran hat in der vergangenen Nacht Israel erstmals direkt mit Raketen und Drohnen angegriffen. Es war dabei dem Einsatz der israelischen Luftabwehr, wie den verbündeten Staaten wie den USA und Großbritannien, aber auch Nachbarländern wie Jordanien zu verdanken, dass 99% aller Geschosse abgefangen werden konnten. Und dennoch war es wieder einmal eine Schreckensnachricht. Und nicht nur ganz X blickte gebannt in den Nahen Osten, was sich dort würde entzünden können. Nur unsere Bundesregierung, so konnte man den Eindruck haben, nahm die Weltlage stoisch und gegeben hin. Während die USA oder das Vereinigte Königreich binnen einer Stunde nach den Meldungen über die Angriffe bereits sprechfähig waren, herrschte auf den Social-Media-Kanälen der Bundesregierung nur Schweigen und es entbrannte spürbare Wut auf X, wo denn bitte Kanzler und Regierung mit ihrer Krisenkommunikation bleiben würden. Bevor wir diese sehr bemerkenswerte Kommunikation oder besser Nicht-Kommunikation betrachten, wollte ich einmal in die Runde fragen, wie habt ihr von dem gestarteten Angriff erfahren? Was waren eure ersten Gedanken? Lieber Mario, als Spitzenpolitiker auch, wie reagiert man auf eine solche Eilmeldung?
Ja, zuerst manchmal, glaube ich, wie jeder andere auch geschockt, weil man natürlich sieht, dass der Iran als Staat einen anderen Staat angreift, das ist ja wie ein Pulverfass. Ich habe selber den Freundeskreis Israel im Thüringer Landtag mitgegründet und ich habe das gestern Abend dann vernommen, als ich nach Hause gekommen bin. Und das ist natürlich erstmal ein riesengroßer Schock, den man da empfindet. Ich finde, dass man da mit Umsicht agieren muss und ich bin erstmal wahnsinnig froh gewesen, dass Israel 99% aller Raketen und Drohnen noch abgefangen hat.
Also ich habe das, wenn ich direkt starten darf, ich habe das gestern Abend so erlebt, dass ich auch für 2 Stunden tatsächlich offline war, gar nichts mitbekommen habe von den Entwicklungen und quasi dann bei X reingeschaut habe und schon die ersten Drohnen im Anflug waren. Mein erster Gedanke war natürlich, dass ich da an die Menschen in Israel gedacht habe, weil man kennt diese Angriffe ja auch, vor allen Dingen natürlich die Menschen vor Ort, wenn die Hamas irgendwie ihre selbstgebauten Raketen da zu Hunderten täglich, monatlich nach Israel reinschickt und der Iron Dome und Arrow 3 wirklich das auch alles abfangen, was immer gut ist. Aber da war eben die Sorge bei mir ganz groß, dass da doch etwas passieren kann, weil sehr schnell ja auch klar wurde, was für eine Massivität dieser Angriff hat. Und man wusste ja auch noch nicht, was kommt da noch alles dazu. Die Drohnen brauchen ja relativ lange, um vom iranischen Territorium rüberzufliegen, nach Israel reinzufliegen, in den israelischen Luftraum einzudringen. Aber dann wurde ja auch klar, dass da auch ballistische Raketen und so weiter verschossen wurden. Und dann ist natürlich so ein Angriff schon ziemlich komplex. Weswegen mein Gedanke da wirklich an erster Stelle bei den Menschen war, diese Raketen oder Drohnen sind ja dann auch nicht so präzise, können da wirklich auch auf zivilem Territorium herunterstürzen. Aber dann muss ich sagen, so schon relativ schnell, nach 2-3 Stunden wurde ja auch klar, dass man sich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet hat, dass da auch die Partner aktiv waren, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien, Jordanien seinen Luftraum auch sofort freigegeben hat, wahrscheinlich auch direkt auf eine Initiative von König Abdullah, was eben ja auch möglich gemacht hat, dass schon vieles abgefangen werden konnte, bevor es überhaupt Israel erreicht hat. Und weshalb wir ja auch diese hohen Abschusszahlen sehen, Gott sei Dank. Ich hatte das auch den ganzen Abend mir angeschaut, was Berichte angeht über Treffer. Das war alles sehr, sehr überschaubar. Und ja, dann zum Abschluss, dann kam ja auch die Meldung, dass die iranische Führung gesagt hat, das war jetzt nur sozusagen ein Antesten. Wir hören jetzt auf mit dem Angriff, wenn ihr keine Vergeltung übt. Ja, also da muss man auch mal diese Nuance sehen, dass da auch den Herrschern in Teheran klar wurde, welche Büchse der Pandora sie hier eigentlich aufgemacht haben. Und man muss da auch sagen, auch mit dem heutigen Blick auf den heutigen Tag, dass man da auch zwischen den beiden engen Partnern, USA und Israel, sehr besonnen, da stimmt es tatsächlich mal, sehr besonnen reagiert und jetzt nicht quasi so eine Gewalteskalation in Gang setzt. Wobei man aber auch sagen muss, man wird noch über diesen Angriff reden müssen, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch wir politisch in Deutschland, in der westlichen Wertegemeinschaft und natürlich im Bündnis auch.
Ja, ich habe erst heute Morgen von den Ereignissen erfahren. Ich bin gestern Abend relativ früh ins Bett gegangen und die Meldung kam ja so, ich weiß nicht mehr, so gegen 11, 12, was ich da so nachverfolgt habe dann später. Ich war zuerst mal geschockt heute Morgen, musste mich durch die ganzen Infos erst mal durcharbeiten, denn wenn man liest, dass der Iran Israel angreift, dann wird es einem erstmal anders, denn wir wissen ja alle, was der Iran wohl mit Israel machen würde, wenn er denn dazu imstande wäre. Also der Iran hat ja ein Interesse daran, dass Israel nicht mehr auf der Landkarte am Ende zu finden ist. Deswegen wird es einem da erstmal anders. Ich war dann aber froh, als ich dann gelesen habe, dass ein Großteil dieser Drohnen dann abgefangen werden konnte, und dass ja auch die Opfer sich am Ende in Grenzen gehalten haben, und es bleibt nur zu hoffen, dass die Situation am Ende nicht noch weiter eskaliert und es dann Flächenbrand am Ende gibt.
Ja, dann vielleicht ich noch ergänzend, ohne jetzt zu wiederholen, was schon gesagt wurde. Tatsächlich, ich hatte es auch gelesen, ich glaube, ich hatte zuerst eine Push-Mitteilung bekommen, Handelsblatt Welt, kam es rein, dann habe ich natürlich kurz auf Twitter reingeschaut, die unterschiedlichen Meldungen gesehen, zuerst die Drohnenangriffe und dann kam ja immer mehr dazu aus verschiedenen Regionen. Ergänzend zu dem, was ihr jetzt gesagt habt, muss ich gestehen, dass ich schon die Frage im Kopf hatte, sehen wir jetzt eigentlich das, wovor schon lange gewarnt wurde. Und deswegen habe ich auch nochmal bei meinem Lieblings-CDU-Politiker, was das Thema Iran-Politik angeht, nachgeschaut, bei Norbert Röttgen, der ja schon seit sehr langer Zeit und vor allen Dingen nach dem 7. Oktober für eine Korrektur der Iran-Politik der Bundesregierung wirbt, länger noch natürlich für die Terrorlistung der Revolutionsgarden wirbt, für die zusätzlichen Sanktionen auf EU-Ebene und vor allen Dingen immer wieder betont, dass der Iran vor allen Dingen Deutschland an der Nase herumführt mit diesem Atomabkommen. Und ich meine, dass er vor einem halben Jahr eigentlich einen Text geschrieben hat, der letztendlich aktueller denn je ist, wo er letztendlich davor warnte, dass es genau zu dieser Eskalation kommen wird mit dem Iran, weil quasi von der EU und von Deutschland der Iran hier nicht ernst genommen wird als eigentlich Eskalationspartner oder als Spieler quasi in der Region, der eher Bestandteil der Eskalation und nicht der Deeskalation sein wird. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, jetzt nochmal im Nachgang mir anzugucken. Also es soll niemand sagen, dass es jetzt irgendwie überraschend war oder dass das jetzt niemand hätte ahnen können oder dass man jetzt irgendwie mit ein paar Worthülsen um die Ecke kommt, sondern ich glaube, der Punkt ist schon, die Iran-Politik ist gescheitert, vor allen Dingen auch die Außenpolitik von Annalena Baerbock. Und genau jetzt muss man sich die Frage stellen, wie kann man sofort Maßnahmen ergreifen, um das zu korrigieren? Und da bin ich jetzt gespannt, was die nächsten Tage kommt. Und sicherlich, weil du darauf hinaus willst, Daniel, ist eine gute Frage, was das jetzt vielleicht mit der Kommunikation zu tun hat. Ich würde es nicht ganz so hochhängen. Ich glaube, die Kommunikation der Bundesregierung, da gibt es viele Debatten dazu. Mir hat eigentlich gestern erstmal gefehlt, dass es einen Kanal gibt in Deutschland, wo man unabhängig von Twitter informiert wird, weil das ist leider der einzige Kanal gewesen, wo man permanent auf dem Laufenden war, weil natürlich aus den anderen Kanälen aus anderen Ländern, BBC, CNN etc., auch der Content eingespielt wurde. Das hatte mich zunächst verärgert und dann kann man jetzt darüber diskutieren, abstimmen hier und da, aber wenn ich das Statement sehe, was Scholz am Ende geschickt hat um 1 Uhr, 2 Uhr nachts aus dem Flieger und ich gehe davon aus, dass er doch irgendwie Internet hatte, dann hätte das auch ohne Abstimmung versendet werden können. Also das zieht bei mir nicht, sondern ich frage mich da tatsächlich, gibt es in solchen Krisensituationen überhaupt eine strategische Planung oder ein, ich nenne es jetzt mal ein Krisenteam, was dann halt sich sofort zusammenfindet, abstimmt, kommuniziert und meinetwegen auch erstmal die Position klar macht, bevor es in die Abstimmung mit den Partnern geht. Und ich finde, wir haben es gerade gesagt, UK, USA sowieso, aber man hat es ja in vielen anderen Ländern gesehen, dass es geht. Ja, und da kann man mir auch nicht kommen mit irgendwie Uhrzeit, weil die UK sind jetzt nicht unbedingt in einer komplett anderen Zeitzone. Also insofern die Kommunikation, damit schließe ich ab, lässt mal wieder sehr zu wünschen übrig. Das ist nett formuliert. Ich finde, es war eine Katastrophe, sowohl von unseren leider öffentlich-rechtlichen Medien an der Stelle nicht mit Ruhm bekleckert, aber auch von unserer Bundesregierung. Jetzt muss man sagen, mit Blick auf die letzten Stunden, da hat sich was bewegt, aber es bleibt am Ende des Tages nur bei Worthülsen. Frage wird sein, wie sich die Iran-Politik jetzt verändert und zwar ganz konkret. Genau, da nochmal von mir auch zur Kommunikation und vielleicht will der ein oder andere noch seine Gedanken dazu teilen.
Ja, ich wollte das direkt nochmal aufgreifen an der Stelle, bevor wir jetzt anfangen, das auch inhaltlich zu bewerten. Ich glaube, dafür ist es auch noch zu frisch und dafür sortieren sich auch alle Experten noch, so dass wir gar nicht sagen können, dass wir überhaupt die Expertise hätten, das einzuordnen. Wir werden mal schauen, ob wir es in dieser Woche mit entsprechenden Experten schaffen, nochmal einen eigenen Talk dazu zu machen. Was mich eben irritiert an der gesamten Kommunikation ist, wenn ich als Bundesregierung A, diese gesamten Stäbe im Hintergrund habe und mich B, auf eine Kommunikation einlasse und Scholz ist erst letzte Woche extra auf TikTok gestartet, dann kann ich eigentlich als Bürger auch erwarten, dass diese Kommunikation genutzt wird, um mich auf dem Laufenden zu halten. Und das hat auch nichts mit dem Erregungspotenzial von Twitter zu tun, aber wenn es eben die USA schaffen, wenn es UK schafft, wenn es wirklich auch Frankreich geschafft hat, dann ist es im Nachgang wirklich ein bisschen lächerlich zu behaupten, man hätte sich irgendwie abgestimmt, unabhängig von dem, was jetzt sowieso aus der SPD-Bubble gekommen ist, um genau das alles zu rechtfertigen und was uns dann da auch vorgeworfen worden ist. Aber es waren ja sogar jede Menge Journalisten unterwegs, die das kritisch befragt haben, wie es sein kann. Ich weiß noch, Marion Horn, Chefredakteurin der Bild, die einfach mit 3 Fragezeichen geschrieben hat, ob es nicht mal langsam an der Zeit ist, dass es ein Statement aus Deutschland gibt. Und da ist für mich der Punkt, wenn ich mich für direkte Kommunikation über Social Media entscheide und bewusst damit agiere, dann muss ich in diesen Situationen auch sprechfähig sein. Und damit sind wir ja zumindest aus dem politischen oder aus der politischen Auseinandersetzung auch wieder bei der Frage, nationaler Sicherheitsrat ja oder nein. Und wir hatten es schon im Bundestagswahlkampf 2021 vorgeschlagen. Das war vielleicht mein Gedanke dahinter, damit wir es einmal so einsortiert haben. Mir geht es jetzt nicht darum, dass es irgendwie eine Effektheischerei sei oder wie uns eben jetzt aus der SPD-Bubble entgegenschlägt, mit diesen schon zynischen Begriffen und Nachrichten irgendwie, dass das Wichtigste jetzt natürlich sei, was Israel braucht, sei ein Tweet aus Deutschland. Also das vielleicht für meine Gedanken. Ich weiß nicht, ob ihr es noch irgendwie bewertet, aber das fand ich dann in Teilen wirklich auch unterirdisch.
Ich empfehle da grundsätzlich zu ignorieren, was die SPD-Bubble schreibt. Ich glaube, die haben genug damit zu tun, ihre eigene verfehlte Außenpolitik der letzten Jahrzehnte aufzuarbeiten und haben das noch lange nicht getan. Jetzt kommt der nächste Part dazu Und bevor die damit nicht fertig sind, würde ich die einfach zur Seite legen.
Ja, aber da warten wir dann wohl nur auf einen Antrag beim Parteitag der SPD, wie ja die Russen, die Aufarbeitung der Russlandpolitik auch damit erledigt war. Juhu. Wunderbar, aber vielleicht nutzen wir das auch als Übergang zum Thema des Abends. Lieber Mario, wir haben auch im Vorfeld deines Duells mit Björn Höcke eine SPD und nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit erlebt, die insbesondere auf X Stimmung dagegen machen wollte, dass man eben mit dem, was du angenommen hast als Herausforderung, eben einem Björn Höcke und einer AfD und damit dem Rechtsextremismus in Deutschland eine Bühne liefern würde. Aber bevor wir vielleicht mal das Umfeld besprechen, die ganz einfache Frage, weil es ist ja jetzt schön, dass wir so ein bisschen auch behind the scenes gehen können. Ganz offene, ganz ehrliche Frage an dich. Wie war es denn eigentlich, da im Studio mit Höcke zu stehen und sich diesen teils wirren Ausführungen von ihm überhaupt stellen zu müssen?
Ja, also das war schon nicht ganz einfach, weil im Landtag gibt's so den üblichen Schlagabtausch, aber dort ist es natürlich sehr viel fokussierter gewesen. Und ich will auch sagen, dass ich schon so 10 Minuten gebraucht habe, bis ich da im Kopf irgendwie halbwegs angekommen war. Ich habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass er zwar auf der einen Seite seine üblichen oder dass es sehr angriffig ist, aber andererseits sehr nervös oder sehr, ja, jetzt nicht standhaft. Ja, so, also ich habe ihn im Landtag noch nie so wackeln sehen. Ja, also jetzt nicht körperlich, sondern auch argumentativ. Und das hat mir dann schon auch ein bisschen gezeigt, dass es durchaus auch richtig ist, solche Diskussionen zu führen. Ich habe die Kritik logischerweise auch wahrgenommen und ich habe da hohen Respekt vor denjenigen, die das kritisieren. Aber die können halt selten was dazu beitragen, wie man die AfD kleiner kriegt. Und der Konflikt, den wir in Thüringen, ich glaube auch in Sachsen haben, ist CDU oder AfD. Und deswegen geht es schon auch um die Auseinandersetzung. Und da lohnt sich es auch, in diesen Innenfight zu gehen.
Und Mario sagt gleich mal, mir kam das erst relativ zum Schluss, weil wir natürlich hart Campaigning betrieben haben auf unseren Kanälen gegen die AfD. Oder
herzlichen Dank dafür, das habt ihr sehr gut gemacht. Ja.
Wir haben unser Bestes getan, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die AfD vielleicht sogar da entweder dachte, sie haben es nicht nötig oder vielleicht nicht gut vorbereitet war, unabhängig von ihrem Social-Media-Game. Am Ende des Tages zählt ja nicht unbedingt, was wir auf Twitter denken oder was die Kollegen in der Hauptstadt-Bubble denken, sondern es ist ja die Frage, was die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen denken. Und das Einzige, was ich an Zahlen vor eurem Schlagabtausch gesehen habe, war ja, dass ein Großteil der Deutschen in einer repräsentativen Umfrage, ich glaube knapp 70%, das Duell befürworten. Hast du für uns ein Gefühl, wie das in Thüringen ankam? Was hast du da im Nachgang vor allen Dingen gehört? Oder vielleicht auch vorher? Weil wir waren da ja, man ist ja da doch so ein bisschen weit weg.
Ich kann einfach mal berichten. Ich war heute, heute war ja die Gedenkfeier zum Konzentrationslager Buchenwald, wo ich war. Und dann war noch eine Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der größten Kirchenzeitungen in Mitteldeutschland. Und das habe ich so noch nie erlebt. Also, dass wildfremde Leute, die ich jetzt nicht kannte, auf mich zukamen, mich da gedrückt haben sogar. Also es war irgendwie total, auf jeden Fall eine neue Erfahrung, um es mal so zu sagen. Halt auch gesagt haben, dass es total wichtig gewesen ist und dass sie dankbar dafür sind. Und mir zeigt das, dass es gerade für diejenigen, die, also jetzt nicht so die Festgelegten, die 150-prozentigen, die kriegt man nicht. Ja, aber es war richtig zu machen, weil die Unterschiede halt deutlich geworden sind zwischen, was ist eigentlich, sagt man, moderner Konservativismus und auf der anderen Seite, was ist so ein völkisches Menschenbild. Und viele Leute, gerade in der politischen Mitte, die wünschen sich natürlich, dass wir da auch aufstehen. Und das war ganz interessant. Heute war auch die Kulturdezernentin der Stadt Paris da, die Festrede gehalten hat, die kam auf mich zu, die hatte das auch gesehen und meinte, es sei total wichtig, dass wir in Deutschland begreifen müssen, dass das wie in Frankreich sei. Man hätte bei Le Pen zu lange daneben gestanden und zugeschaut. Und man müsse eben auch die Courage haben, sich da hinzustellen. Jetzt will ich das jetzt nicht für jeden einzelnen Fall so als Paradebeispiel nehmen. Ich glaube, dass es für Thüringen wichtig ist. Wie das jeder in seinem Bundesland macht, muss man überlegen. Aber ich glaube schon, dass für die Union ganz zentral ist, dass wir deutlich machen, dass wir als Volkspartei die Kraft haben, da uns auch argumentativ hinzustellen. Und das gutieren viele Leute, die vielleicht Politik sonst immer als ja zu nebensächlich oder zu klein oder manchmal zu streitbefangen sehen.
Ich frage gleich mal nach, weil grundsätzlich bin ich da bei dir und würde das auch teilen. Aber ich würde mal noch eine kritische Nachfrage stellen, die du vielleicht auch beantworten kannst für Thüringen. Jetzt ist das eine erstmal einmalige Geschichte gewesen mit hoher Aufmerksamkeit und sicherlich auch einem guten Ergebnis. Viele Kritiker wurden da eines Besseren belehrt, meines Erachtens. Die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Weil jetzt kann man natürlich sagen, okay, von einem Duell wird da jetzt nicht irgendwie die Wählergunst abhängen. Es wird vielleicht ein Umdenken angeregt, aber die Frage ist doch eigentlich, wie schafft man jetzt neue Auseinandersetzungsformate? Wo findet das statt? Auf welcher Bühne? Habt ihr da einen Plan oder kannst du uns ein bisschen erklären, was du empfehlen würdest? Das kann ja jetzt nicht Welt-TV quasi jede Woche eine neue Auseinandersetzung quasi übertragen.
Nee, das ist sicherlich nicht der Fall, dass man das jetzt jede Woche machen kann und auch sollte. Ich glaube, man muss hier zwei Sachen unterscheiden. Das, was heute auch aus den Gesprächen so rauskam, war, dass die Leute das ja auf der einen Seite so auf so einer Stilebene für sich betrachtet haben. Also wie überzeugend sind die jeweiligen Leute? Und da fiel halt schon auf, wenn jemand sehr zügig seine Positionen räumt oder selber nicht erklären kann, wie Höcke, was er in seinem eigenen Buch geschrieben hat, das hat schon viele Leute auch eher tendenziell, sag ich mal, Leute, die zwischen CDU und AfD hin und her changieren, das hat die schon echt überrascht und auch, das war nicht gut für ihn. Aber das viel krassere war, ich glaube, wenn man sich das mal in Ruhe analytisch anguckt, ist halt dieses Abräumen des Begriffs Remigration. Also, ich meine, wir haben Anfang des Jahres über Potsdam diskutiert. Und der Sellner hat in Potsdam ja davon gesprochen, Menschen, die Asyl suchen sind, Leute, die einen Doppelpass haben in Deutschland, und Leute, die eben nicht kulturkonform sind, ausweisen zu wollen. Das ist deren Remigrationsbegriff. Und die ostdeutschen Landesvorsitzenden, inklusive Höcke, haben das ja über 3 Monate verteidigt. Die haben sogar noch einen eigenen Beschluss gemacht und haben gesagt, wenn sie in Regierungsverantwortung sind, würden sie es so machen. Und dass er sich dann dort in dieses TV-Duell hinstellt und sagt, nee, das habe ich ja gar nicht gemeint. Ich meine ja die Deutschen, die im Ausland leben und dann wieder zurückkommen sollen. Das ist eine zentrale Denkfigur der neuen politischen Rechten, die im Prinzip von ihrem, ich will jetzt nicht sagen Spiritus, aber doch zumindest von einem ihrer Lautsprecher massiv da abgeräumt worden ist. Und ich meine, wenn man sich damit auseinandersetzen will, dann ist das etwas, woran man sehen kann, dass es sich, egal wie man das jetzt einzeln bewertet, aber dass es sich gelohnt hat, weil offensichtlich unter Druck sie nicht bereit sind, zu ihren total rassistischen, crazy Thesen da zu stehen. Und ich glaube, das muss Union begreifen. Also wir können eine konservative Grundhaltung aber mit einem vernünftigen Menschenbild propagieren und bewähren uns da deutlich besser als diejenigen, die da so eine total schräge Vorstellungswelt haben. Und das ist, glaube ich, das wird bleiben. So, das heißt, dass man das jetzt jede Woche machen muss? Nee, garantiert nicht. Ich denke schon, dass wir irgendwo im heißen Landtagswahlkampf irgendwie so ein Triell haben werden, Ramelow, Höcke, Vogt. Und dann wird sicherlich jeder in seinen einzelnen Wahlkreisen, weil wir haben ja jetzt auch Kommunalwahlen und Landtagswahlen, solche Auseinandersetzungen haben. Aber umso wichtiger ist es da auch für sich klar zu haben, was man verteidigt. Also nicht das Absingen der Lieder von denen, sondern eine eigenständige, moderne Haltung zu vertreten.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass im Vorfeld immer wieder kritisiert wurde, ja, mit Faschisten diskutiert man nicht, man gibt ihnen damit nur eine Bühne und macht sie damit nur bekannter und erfolgreicher, was ja auch in gewisser Weise ein bisschen fragwürdig ist, wenn die AfD in Thüringen in Umfragen bei um die 30% steht. Die sind ja am Ende schon bekannt und man muss sie nicht noch durch ein Duell bekannter machen. Jetzt fand ich aber, dass das Medienecho nach dem Duell relativ positiv war oder insgesamt eigentlich bemerkenswert positiv war. Wie würdest du das einschätzen? Wie würdest du denn die Reaktion der Medien interpretieren nach dem Duell?
Ja, also das war also überraschend positiv, sowohl generell die Auseinandersetzung als auch dann, wie man das wahrgenommen hat. Also ich meine, dass das von der FAZ bis zur Zeit alles positiv bewertet worden ist, das ist ja eine relativ breite, also breiter Spannungsbogen, ja, von politischer Kommentierung. Das zeigt mir, dass es vielfach auch Leute gibt, die sagen, ja, es macht absolut Sinn, die nicht auszugrenzen, sondern da immer wieder deutlich zu machen, dass man eben dieses Gespräch suchen muss, dass es Demokratie eben auch die Konfrontation, der Streit um die Sachen ist. Natürlich kann man sagen, ja, stellst du dich mit einem Rechtsextremen auf eine Bühne, aber du kannst den Sachen ja nicht weglaufen, weil die Wahrheit ist konkret, die findet in der Wahlurne statt. Und was der CDU nicht passieren darf, das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir einfach unseren parallel, in Anführungszeichen, Wahlkampf führen. Und dann wacht man am Tag nach der Wahl auf und stellt sich immer die Frage, oh, wie konnte denn das jetzt passieren? Und die CDU hat extrem gute Argumente. Ich will gestehen, dass ich da auch ein, zwei Sachen liegen lassen habe, die ich hätte viel klarer machen können. Und deswegen ist es lohnenswert, dass wir als CDU auch den Mut haben, da Flagge zu zeigen und das sichtbar zu machen. Und da darf man auch nicht zurückschrecken. Und die Medien sind, glaube ich, darüber auf der einen Seite erfreut, dass man es macht. Aber das viel Interessantere ist doch Folgendes. Wer diskutiert denn da miteinander? Da diskutiert jemand, der ganz, ganz rechts außen steht, mit jemandem, der in der Mitte oder rechts oder ein konservativer Charakter ist. Also ich sage jetzt mal generell als CDU-Mann. Das heißt, in dieser politischen Diskussion findet das alles in einem Spektrum statt, was in der Mitte oder rechts davon ist. So, und das ist etwas, das haben mehrere Medien auch geschrieben, und die Ampel findet darin gar nicht statt. Und das hat was damit zu tun, dass dieses Instrument Brandmauer und Hysterie und so weiter letztlich für die Leute nicht funktioniert, also für die normalen Wähler und die Medien das auch mittlerweile merken.
Das ist eine ganz spannende Aussage, weil ich fand es sehr bemerkenswert. Ich glaube, es war gestern im Podcast von Micky Beisenherz, dass Armin Nasehi gesagt hat, das Bemerkenswerte, was daran jetzt eigentlich auch festzumachen ist, jeder, der sich dieses Duell angesehen hat, der kann überhaupt keinen Zweifel mehr daran haben, dass es eine bestehende Brandmauer zwischen der CDU und der AfD gibt. Und was er aber damit ausdrücken wollte, war nicht nur in der medialen Öffentlichkeit oder dem Twitter-Quatsch zu dem Thema, dem wir auch regelmäßig ausgesetzt sind, sondern er hat damit auch festgestellt, auch innerhalb der eigenen Partei ist doch jetzt öffentlich deutlich geworden, dass sämtliche Annäherungsversuche, die es vielleicht mal irgendwo gegeben haben mag, völlig absurd sind, weil es einfach überhaupt keine thematische Übereinkunft geben kann. Und da war für mich vielleicht im Nachgang noch die interessante Frage, was ist eigentlich direkt aus der Partei an dich herangetragen worden danach, unabhängig von dem, was wir alles öffentlich auch in Interviews gesehen haben? Und gab es eigentlich Reaktionen aus den anderen demokratischen Parteien in Thüringen? Oder haben die sich wirklich da auf den Baum begeben und sind da bis jetzt nicht wieder runtergekommen?
Also was die anderen politischen Parteien angeht, da bin ich, versuche da mal fair zu sein, aber so viel kann ich schon verraten. Da gab es durchaus unterschiedliche Sachen zwischen dem, was da über Social Media Kanäle gemacht worden ist und was mir als SMS geschickt worden ist. Das war für mich sehr interessant. Mehr will ich nicht im Detail gehen, weil ich keinen da irgendwie.
Ist verständlich, ja, okay.
Aber das war auf jeden Fall, hat mich gefreut, ja, so. Und innerhalb unserer eigenen Truppe war es so, und da bin ich wirklich auch total dankbar. Wir hatten ja auch das Social Media Team im Adenauer Haus und ich bin nach dem Duell dann auch zu ins Adenauerhaus gefahren, habe mich auch nochmal bedankt, habe mit dem Carsten Linnemann noch ein Bier getrunken, der wirklich sehr positiv gestimmt war und halt auch gesagt hat, Mensch, Mario, das ist schon historisch, das ist einer, der sich mal hingestellt hat. Ich meine auch von der breiten Spannbreite von Hendrik Wüst über bis Friedrich Merz, die sich auch gemeldet haben. Also wie gesagt, ich bin versucht da selber für mich nochmal mein so analytisch oder so das zu durchdringen, aber ich glaube halt in der Substanz ist es für uns als Partei jetzt unabhängig von mir wichtig, dass wir es gemacht haben, weil die CDU eben auch zeigt, dass sie da Standpunkte hat und auch klar ist. Die Karin Prien hat jetzt am Wochenende noch ein Interview gegeben, wo sie halt auch deutlich gemacht hat, wie wichtig das ist, dass wir als CDU da Flagge zeigen. Und insofern ist das, glaube ich, auch auf lange Sicht wichtig. Und ich kenne jetzt den Beisenherz-Podcast nicht, aber da wird schon deutlich, dass es große Unterschiede gibt. Und wenn ich mir angucke, was der Michael Kretschmer da in Sachsen abreißt, wie viele Gespräche der auch führt und sich da teilweise auch anfeinden lässt und so weiter. Oder auch der Jan Redmann in Brandenburg. Also das ist schon alles sehr, sehr polarisiert und aufgeheizt. Ja, und da macht es schon auch Sinn, wenn wir als Union auf der einen Seite sagen, okay, wir wollen nicht da weiter die Gesellschaft auseinandertreiben, sondern zusammenführen. Aber das setzt eben auch voraus, sich mit denen auseinanderzusetzen, die Polarisierer sind. Und ich glaube, dafür war es durchaus zuträglich. Also zumindest habe ich sehr, sehr viel Zuspruch aus der Partei bekommen.
Ich würde gerne noch auf etwas eingehen, was wir im Nachgang des Duells gesehen haben, was wir auch häufiger von Vertretern der AfD sehen, wenn es mal nicht so gut lief. Ja, sei es zum Beispiel bei Wahlen, dass dann plötzlich da irgendwie Wahlmanipulation gerufen wird. Höcke und Team waren ja auch sehr schnell dabei, nach dem Duell dir, lieber Mario, zu unterstellen, du hättest da irgendwelche Absprachen getroffen mit der Moderation, wir wären da Fragen schon bekannt gewesen und so weiter. Deswegen für uns alle auch, und das weiß mich auch interessiert, um da den Ball von Daniel aufzunehmen, dass wir auch mal hinter die Kulissen schauen. Was war denn im Vorfeld eigentlich besprochen? Gab es ein Vortreffen auch von euch mit der Moderation zusammen? Wie waren die Themenblöcke verteilt? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, also das Ganze startete ja irgendwann mit einem Disput auf X. Ich hatte in einem Interview in der Welt Anfang Januar halt gesagt, dass jemand, der Europa sterben lassen will, eine Gefahr für Wohlstand und für Wirtschaft in Deutschland ist. Daraufhin kam halt Höcke mit so einem Tweet um die Ecke, ja, das müsse ich zurücknehmen, hätte er von der EU gesprochen. Ansonsten würde er mir eine Unterlassungserklärung schicken.
Aber die hatte er doch dann trotzdem geschickt, wenn ich das noch richtig weiß. Die kam trotzdem bei dir an, ne?
Naja, das weiß eigentlich keiner, aber in der Tat ist es so. Die kam dann trotzdem noch an, obwohl er das dann als Versehen titulierte. Also jetzt nicht mir gegenüber, aber weil ich habe mit ihm noch nie ein Gespräch geführt, also ein normales. Ich grüße ihn im Landtag und das war's. Ansonsten diskutieren wir vom Pult aus. Und dann ging das so hin und her und dann kam es halt zu diesen TV-Duellen so. Und die ganzen Formalia sind dann alle über die Fraktionsgeschäftsstellen gelaufen mit dem Sender. Also das heißt, dass der zeitgleich der Sender immer uns, also in einer gleichlautenden E-Mail, die haben auch jeweils immer die Fraktionsgeschäftsstellen bekommen, informiert hat, wie das, also erstens, wie das Studio-Setting aussieht, und dann am Ende, welche Themenkomplexe dran sind. Und da wurden vier oder fünf, weiß ich nicht genau, Themenkomplexe genannt. Die hat der Jan-Philipp Burkhardt dann auch am Anfang, glaube ich, der Sendung gesagt. Und das war's. Also wir haben die Themenkomplexe an dem Freitag vor der Sendung bekommen. Und das war's. So, und bei mir ist das so, aber das ist jetzt nicht exklusiv für dieses Duell. Ich schreibe mir dann zumindest mal meine Gedanken so mit 3-4 Spiegelstrichen auf. Das mache ich egal, wo ich hingehe oder wo ich bin. Das ist das einzige gewesen. Also so ein Zettel hatte ich vor mir liegen, damit ich so meine Grundgedanke da im Griff habe. Das sind so einzelne Worte. Aber die haben nur die Themen mit uns abgestimmt und alles gleichlautend. Und das war's. Also, wo ich das gehört habe, da habe ich dann genau gewusst, naja, wenn sie jetzt schon den Opfermythos wieder bemühen müssen, dann hat das mit der Remigrationsdebatte und mit der Migrationsdebatte, was Thüringen angeht, für ihn nicht so gut funktioniert. Das habe ich übrigens auch gesehen, wo ich aus dem Sender rausgelaufen bin. Also wir haben ja gnadenlos überzogen, was ich dann erst bei der ersten Zeitnahme da mitbekam. Und als ich dann rausgelaufen bin, habe ich in das Gesicht seines persönlichen Referenten gesehen und da wusste ich, dass es jetzt nicht ganz schlecht für uns gelaufen war.
Ja, sowas ist natürlich spannend zu wissen. Also du hast jetzt im Vorfeld nicht irgendwie ein großes Bootcamp gehabt und hast dich dann sozusagen darauf also eingesperrt und hast dich auf die einzelnen Themen dann nochmal vorbereitet.
Doch. Also, das war schon so. Also wir haben am Freitag diese Themen bekommen und das kann ich schon sagen. Ich habe wirklich ein ganz tolles Team, also echt gute Leute in der Partei und in der Fraktion, die da auch sich einfach mal die Sachen angeguckt haben. Ja, also jetzt das Europawahlprogramm der AfD, dann das Grundsatzprogramm. Wir hatten einen Austausch, das Adenauer hat auch nochmal so ein paar Ideen gehabt und logischerweise haben wir dieses Höcke-Buch mal gelesen. Und das kann ich wirklich nur sagen, als ich das Höcke-Buch dann gelesen habe, da habe ich nicht gedacht, das geht absolut nicht. Also da sind Sachen drin, das ist 6 Jahre alt oder so. Aber das dieses Remigrationsding ist da auch schon angelegt. Dann hatten wir so eine Rede von ihm aus dem Dezember in Ostthüringen, in Gera, wo er explizit davon spricht, es ist auch irgendwo auf X auffindbar, wo er explizit davon spricht, dass ja diese Doppelpassler und Türken und so weiter, und das ist ja auch eine Riesenchance. Und Deutschland kommt auch gut ohne 20-30% aus. Und das war ja die Debatte, wo ich dann so vom Glauben abgefallen bin. Also die haben wirklich von Potsdam und auch weit davor immer Remigration als Ausweisung von irgendwelchen Leuten empfunden, die ihnen nicht in den Kram passen. Ja, so. Und die haben da eine sehr, sehr klare Haltung drauf. Und das Krasse ist eigentlich, also die begreifen dahinter im Prinzip so diese Maßnahmen von Ausreisepflichtigen, entweder Ausländern, aber eben auch von Leuten, die sich in Deutschland in Anführungszeichen nicht entscheiden können. Ja, so, und das ist ja das, was dieses Korrektivteam da aufgedeckt hat mit dem millionenfachen Abschiebungen. Und das ist, findet sich eins zu eins in den Reden und in den Schriften da von Höcke. Und dass er das so einkassiert, also das kann auch seinen Leuten nicht geschmeckt haben. Ja, also das hat man alles vorbereitet, also im Sinne von mal gelesen und verstanden, damit man auch ungefähr weiß, wie die Denkwelt ist. So, und das habe ich mir dann 2 Tage vor dem Duell angeguckt alles und so sind wir dann da rein.
Das heißt, also die intensive Vorbereitung, obwohl ihr natürlich auch davon ausgehen musstet, dass die Gegenseite definitiv versuchen will, ihre Talking Points einfach stumpf irgendwie zu setzen. Wir hatten ja auch den Talk nach eurem Talk sozusagen hier bei uns eben mit Karin Prien und Jan Redmann. Kann jeder nachhören übrigens bei den Podcasts von uns. Die Frage, die sich da auch gestellt hat, ist, war das überhaupt zu verhindern oder gab es dieses bewusste Dropping von Talking Points eben, wie dass er, ich glaube, er hat 3-mal auch versucht, Angela Merkel einzubringen. Und da habe ich schon mal die Frage gestellt, sind die AfDler da so gut aufgestellt und so konzentriert unterwegs, dass die genau wissen, auf welche Themen in Thüringen auch reagiert wird, auch wenn die ja mit Landespolitik in dem Moment überhaupt nichts zu tun haben, sondern einfach nur, was so in der AfD-affinen Bevölkerung triggert.
Naja, also wenn du dir 2 Reden von Höcke mal anhörst, dann weißt du ungefähr, was kommt. Ja, so, das ist jetzt auch nicht kompliziert, weil das ist die Denkmuster, die sind alle immer die gleichen. Das funktioniert aber nur, weil die effektiv ja immer ohne Widerspruch in ihren Veranstaltungen oder in ihren Echokammern unterwegs sind. Und das ganze Motiv, sich mit denen so direkt auseinanderzusetzen, hat ja genau den Hintergrund, diesen Widerspruch zu produzieren. So, und persönlich, ich hätte das Argument habe ich sehr viel später gebracht, wie kam es eigentlich zu Syrien und zu den Flüchtlingsströmen mit dem Eingriff Putins da bei Assad. Und das ist halt etwas gewesen, das hätte man schon mal ein bisschen früher abbinden können. Das ist so ein Punkt, ich habe ja vorhin gesagt, wo ich jetzt für mich so im Nachklapp auch mal überlegt habe, was hätte noch ein bisschen anders laufen können. Und auch bei dem ganzen Thema Energie oder Wirtschaftspolitik, da hätte man sowas machen können. Bei Migration ist es so, ich habe die Erstaufnahmeeinrichtung Thüringens in meinem Wahlkreis gehabt 2015. Ich bin 2016 in Libanon geflogen und habe dort mit dem UNHCR geredet und habe mit Flüchtlingen gesprochen, die dann später wieder nach Raqqa zurück sind. Also jeder der 33.000 Flüchtlinge, der nach Thüringen gekommen ist 2015, ist durch meinen Wahlkreis. Ja, also ich habe da, da hätte ich schon einiges beitragen können, aber da ist man manchmal in so einer Sendung noch nicht so on point. Aber das würde mir auch kein zweites Mal passieren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns da auch angewöhnen, wie redet man mit solchen Leuten? Ja, also wie redet man mit Leuten, die im Prinzip intolerant sind oder da auch immun für solche Sachen? Und das ist, glaube ich, auch so ein Learning daraus, dass wir als CDU erstens diese Auseinandersetzung suchen sollten und zweitens dafür in der Sache präpariert sein sollten, aber vielleicht auch, wie man die sofort abgrätscht. Ja, so, und ich glaube, das ist lohnenswert.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, weil jetzt mal unabhängig davon, was alles in dem Moment ja auch auf deinen Schultern gelastet hat, mit den gesamten Ansprüchen und der gesamten Kritik im Vorfeld, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das kann auch jeder, der mal 5 Minuten drüber nachdenkt, dass man jetzt nicht sozusagen locker flockig in so ein Gespräch reingeht, sondern ja auch weiß, was man damit anrichten kann oder eben auch, was man damit Gutes bezwecken kann. Du würdest aber jetzt schon sagen, dass nur die inhaltliche Definition und das inhaltliche Stellen der AfD nicht ausreichend ist, sondern dass wir eben auch methodisch überlegen müssen, wo man die eigentlich kriegt.
Das gehört auf jeden Fall mit dazu, weil wenn ich jetzt mit einem SPD-Mann oder mit einem FDP-Mann dort stehe, da hat man zwar unterschiedliche politische Lösungsansätze, aber es gibt ein paar Grundkonstanten, die zumindest nicht in Frage gestellt werden. Ja, so, und das heißt, dass die Debatte da anders läuft als jetzt mit Höcke. Ja, so, und dafür muss man präpariert und fit sein. Da kann man auch einiges, also ich hatte mir mal ein Buch, aber das ist schon eine Weile her, darüber durchgelesen. Da wird so unterschieden zwischen Basic Talk, High Talk und Move Talk. Also im Kern heißt das, was, also das ist sehr an Trump angelehnt. Dass der Trump redet halt sehr einfach und in Sätzen, die nicht länger sind als irgendwie 5 Wörter. So, das liefert jetzt Höcke auch nicht ab, also wie ich festgestellt habe. Und der ist dann auch viel länger, die Show ging also fast spürbar super nervös geworden. Also das habe ich dann auch gemerkt. Ich will jetzt nicht sagen, spätestens abgehackt ist, aber ungefähr da. Und das muss man halt mitliefern. Also ich glaube, man muss dann präpariert sein für solche Auseinandersetzungen. Und dann funktioniert das auch. Und das ist gar nicht so schwer. Und da gibt es bestimmt auch noch, gibt es genügend begabte Leute innerhalb der Union, die sowas eh schon können oder das auch noch perfektionieren können. Aber darauf muss man sich einstellen, weil jetzt mal fernab von Thüringen, die AfD ist momentan zweitstärkste Kraft im Bund. Und das wird auch für die Bundestagswahl nicht unbedeutend sein in den Wahlkreisen.
Mario, ich finde, du hast da auch was ganz Wichtiges gesagt, was auch deutlich wurde aus meiner Sicht in dem Duell, dass eben die AfD ihre, ja, wie soll ich sagen, inhaltlichen Punkte, manche sind ja auch wirklich nicht inhaltlich, aber ihre inhaltlichen Punkte immer in sehr geschlossenen, geschützten Räumen entwickelt, wo es dann auch keinen Widerspruch gibt oder wo man dann auch eine These oder einen Punkt auch nicht weiterentwickelt. Das ist ja eigentlich bei demokratischen Parteien etwas anders. In der Regel gibt es bei uns ja irgendwie dann doch eine offene Debatte, gerade bei uns in der CDU als Volkspartei, wo wir ganz viele Menschengruppen, gesellschaftliche Schichten auch in die Debatte einbeziehen. Wir bilden das ja auch über unsere Parteigliederungen von liberal, konservativ, bis katholischer Sozialethik, bilden wir das ja auch ab. So, und jetzt haben wir aber einen Höcke, der mit diesem Rüstzeug, ja, sich diese Rüstung angezogen hat und in ein Duell geht mit dir und eben auf der großen Bühne, auf die wir ihn da auch geholt haben, eben ja so den Realitätscheck mal bekommt und eben dann den Schneid haben muss, diese Position dann auch wirklich durchzudrücken. Und ich finde, man hat ganz deutlich gesehen, dass Höcke dazu nicht in der Lage war. Gerade als man ihn ja mit den Zitaten auch aus seinem Buch, du hast es ja angesprochen, konfrontiert hat, da wurde er ja, ist er ja total von der Rolle gewesen. Da hat er dann irgendwie, da wurde dann aus SA, NS und da schwamm er von links nach rechts im Studio. Und da hat man gesehen, da ist dann doch irgendwie noch was bei ihm. Und ich finde, das ist genau eigentlich ein Learning für uns alle aus der demokratischen Mitte, auch nicht nur für uns als Union, dass wir hier wirklich auch mal reingehen und mal einfach die Leute mal reden lassen und sie sich selbst demaskieren lassen. Ja. Insofern danke ich dir da für diesen Einblick. Und das ist auch so, was ich auch in dem Gespräch nach deinem Talk gesagt habe, dass ich hoffe, dass wir da so ein bisschen auch eine Normalität reinbekommen im Umgang mit der AfD, sie nicht immer so auf ein Podest heben. Das sind keine Zauberer, keine Magier, sondern die kann man stellen. Und das hast du auf jeden Fall eindrucksvoll bewiesen.
Ja, also herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir sind da ja auch eine lernende Gemeinschaft, also können uns da auch und sollten uns da auch immer wieder drüber austauschen, was man da, wie man da weiter vorgeht und da sich optimiert. Also für mich war ganz spannend. Ich habe heute kam ein etwas älterer Herr so auf mich zu und meinte so, ja, Herr Vogt, wissen Sie, ich habe ja gedacht, der kann über Wasser gehen, aber der kann das ja gar nicht. Ja, so, also das fand ich sehr putzig. Also da werden natürlich auch Images weitergetrieben und Images kultiviert, die wir natürlich auch kaputt machen können. Und ich glaube, das ist halt auch so wichtig und sinnvoll, weil man da auch den Nimbus nimmt und gleichzeitig versuchen die natürlich ihre Images weiter hochzuhalten. Das sieht man jetzt auch in der Nachnutzung, aber das würden die so oder so machen, auch von anderen Veranstaltungen. Also sie verwerten ja auch alles nach, was da im Landtag läuft. Also die Reden im Landtag sind nur für Social Media gemacht. Und logischerweise natürlich mit ihrem ganzen Influencer-Netzwerk, da gibt es schon eine Menge Videocontent, den die dann auch versuchen zu produzieren. Also das gehört halt schon mit dazu. Ja, aber ich glaube, die Gefahr, die ja viele vorher gesehen haben, dass er da Kreide frisst und am Ende man ihn nicht unterscheiden kann, ich glaube, die Gefahr ist gebannt, weil es war schon deutlich sichtbar, was da sein Menschenbild ist und was das Menschenbild, ich würde mal sagen, von Durchschnittsdeutschland ist.
Ja, du hast ja auch zwischendurch erwähnt, dass das Verrückte, was die sich alles ausdenken auf ihrem, wie hast du es genannt, Nazi-Schloss in Schnellroda, da ist ja die Frage genau daran anknüpfend, wenn wir davon ausgehen, mit welchem Nimbus Höcke über Jahre und Jahrzehnte, muss man ja jetzt schon sagen, aufgebaut wurde medial und man sich dann jetzt vorstellt, dass das ja quasi der heimliche Parteivorsitzende dieser AfD ist, dann muss man sich am Ende ja sagen, wovor hatten jetzt eigentlich so viele immer so viel Angst? Und da ist für mich die Frage im Learning, ist nicht das, was die eigentliche Katastrophe sein sollte, dass man angeblich eine Normalisierung der Partei herstellen würde, findet nicht genau diese Normalisierung dann dadurch statt, dass man sie so stellt, dass sie am Ende nicht mal mehr selber hinter ihren eigenen Überzeugungen stehen können, ganz egal, was da in irgendwelchen Schlössern mal entwickelt wird oder eben in Potsdam?
Naja, das würde ja voraussetzen, dass das taktisch motiviert ist. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube schon, dass das Überzeugung ist bei denen. Und im Kern geht es einfach darum, die wollen ein anderes Land. Also ich meine, das ist alles jetzt nur begrenzt zur Sprache gekommen, aber wenn man es mal zusammenfasst, die wollen aus der Europäischen Union raus, die wollen aus dem Euro raus, die wollen sich von der NATO lossagen, die wollen in Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, da sind die Iraner, die Pakistanis, die Chinesen, die Russen unter anderem mit drin, die wollen Teil der Belt and Road Initiative werden. Also mit China. Und das ist im Prinzip der Erzählstrang, den die da haben. So, und das ist im, also jetzt mal nur von den außenpolitischen Parametern ziemlich, ist so das Gegenteil von dem, wo wir gerade stehen. Also mit autoritären Staaten zusammenarbeiten, nicht demokratisch integriert sein und alles, was so ein bisschen anders ist. Und das ist ja wirklich, das ist meine, meine tiefe Überzeugung. Für die geht es nicht um den einzelnen Menschen, sondern für die geht es um das eine rein kollektivistische Sichtweise, die unser Volk als eine homogene Masse sieht. Ja, so. Und das ist etwas, was so weit weg ist von der Vorstellungswelt eines christlichen Demokraten, wo wir sagen, wir nehmen jeden einzelnen Menschen so, wie er ist, mit seinen Begabungen und Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, schon mal anders. Das ist, also deswegen ist es bei denen, glaube ich, nicht taktisch motiviert, sondern bei denen ist es tief überzeugend, die wollen platt formuliert mal den Laden hier richtig sauber machen und in eine andere Richtung drehen. Und Deswegen lohnt sich auch die Auseinandersetzung, um das offen zu legen, weil meine tiefe Überzeugung ist, das will der ganz, ganz große Teil der Gesellschaft nicht.
Dann versuche ich nochmal den Bogen zu schlagen mit genau diesen Themen, die jetzt ja auch dann eben die Themenblöcke in dem TV-Duell waren. Wie verfängt das denn beispielsweise ganz am Anfang eurer Auseinandersetzung um die EU und Europa, wo er ja nun mal wirklich einfach stumpf gelogen hat? Also wo Robin Alexander auch im Nachgang ja gesagt hat, es bringt ja gar nichts darüber zu diskutieren, wenn er behauptet, dass der Brexit irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile nach Großbritannien gebracht hat. Und da ist jetzt die Frage, sind das diese Themen überhaupt, die in Thüringen dann auch verfangen? Also habt ihr in der Wahlkampfauseinandersetzung vor Ort die Frage danach, wie die Zukunft der Europäischen Union ist? Oder geht es da nicht eigentlich um Handfesteres?
Naja, diese Europäische Unionssache war halt der Einstieg aus dem Interview. Ja. Für den gemeinen Thüringer gibt es, glaube ich, existenziellere Fragestellungen. Und ich hatte quasi nur im Vorfeld als Wunsch geäußert, dass wir mehr über Thüringen reden. Dazu ist es jetzt eher weniger gekommen. Aber ja, also das ist, also da ging es, glaube ich, eher darum, weil bei dem Migrationsthema ist das sehr deutlich geworden, weil er da ja sehr breit immer argumentiert und am Ende die haben einen AfD-Landrat in ganz Deutschland, der sitzt in Thüringen und der hat von diesen ganzen Themen Bezahlkarte, Arbeitsverpflichtung, strukturierteren Ablauf in der Arbeitskräftemigration hat er gar nichts gemacht. Und da kannst du sie halt an ihren Taten erkennen. Das hat auch Höcke spürbar verunsichert, hat dazu geführt, dass der Landrat sich heute auf Facebook irgendwo äußern musste, dass das ja alles ja jetzt im Arbeiten und im Werden sei. Also insofern merkt man schon, dass das ein Wirkungstreffer war für Thüringen. Und das weiß ich auch, dass mich da so aus deren Community Leute dann auch kontaktiert haben. Also es war eh so, mein das Postfach meines Wahlkreises ist ziemlich geschossen worden von denen.
Ja. Mario, jetzt hast du es gerade angesprochen und ich fand auch, dass, also Thüringen an sich kam einfach zu kurz. Das war sicherlich auch der Diskussion geschuldet. Aber jetzt bist du natürlich schon auf einen konkreten Punkt eingegangen mit dem Landrat. Du hast es auch in der Debatte versucht anzusprechen. Vielleicht kannst du hier nochmal ein bisschen erzählen, wo würdest du sagen, was sind die Themen aus deiner Sicht, um die es in Thüringen geht und vor allen Dingen, was sind die Themen, wo man sehr klar sieht, wie die AfD und die CDU sich abgrenzen voneinander und wo du auch der Meinung bist, dass die sich, ob es jetzt entzaubern ist oder ob sie da einfach sich in Widersprüchen verstricken mit ihren eigenen Programmen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer reingehen. Hier haben wir ja den Raum dafür.
Ja, also das im Wahlkampf ist, haben wir ja im Kern folgende Situation, dass der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow jetzt wahlweise mal auf Platz 3 oder auf Platz 4 ist. Ja, also hinter CDU, also AfD, CDU, BSW oder eben mal knapp vor BSW. Das ist so momentan die Umfragelage. Ich glaube, die verändert sich sowieso. Also darauf achte ich jetzt nicht en Detail, aber man muss natürlich immer aufpassen. Es gibt eine Regierung und dann gibt es zwei Oppositionsparteien, wahlweise drei, die vor der stärksten Regierungspartei steht. Das ist eher unüblich, um es mal so zu sagen. Und dementsprechend muss man natürlich zwei Dinge erledigen. Man muss auf der einen Seite deutlich machen, warum es nicht so weitergehen kann, also die Veränderung. Da sind die Thüringer schon, zwei Drittel wünschen sich einfach eine Veränderung, politischen Wechsel. Und dann geht es aber darum, in welche Richtung soll das gehen. Und deswegen muss man sich dann mit der AfD auch auseinandersetzen. Soll das jetzt eher so eine Proteststimme gegen Berlin und auch gegen Rot-Rot-Grün in Thüringen sein? Oder gelingt es einem deutlich zu machen, dass eine Stimme für die AfD eine verlorene Stimme ist? Das ist erstmal so ein strategisches Setup. Und dann geht es um die Einzelfragen. Da gibt es in Thüringen so vier dominierende Themen. Thema Nummer eins ist sicherlich die Frage wirtschaftliche Lage, weil das, was da jetzt gerade passiert, das ist nicht nur für Gesamtdeutschland schwierig, sondern es ist vor allen Dingen auch für den Osten sehr schwierig. Also die Bauindustrie hängt durch, es werden keine Aufträge mehr in den klassischen Kunststoff- und Automotive-Bereichen so richtig amortisiert. Also da ist relativ viel Action drin. Thüringen hat jetzt 9 Jahre in Folge im Wirtschaftswachstum hinter dem Schnitt der ostdeutschen Länder gelegen. Das heißt, wir holen gegenüber dem Westen nur nicht mehr auf, sondern wir fallen auch gegenüber dem Osten zurück. Das ist etwas, was schon die Leute auch im Portemonnaie merken. Wir haben das jetzt CDU mal berechnet. Da ist den Mittelständlern und den Leuten so 15 Milliarden Euro entgangen im Portemonnaie in den letzten 9 Jahren. Also Wirtschaft ist ein Thema. Das zweite Thema ist sicherlich Migration. Weil das die linke Landesregierung so gar nicht gemanagt kriegt. Darüber ist sogar ein grüner Minister geschasst worden. Also da ist, glaube ich, viel Action auch drin in dem Thema. Und da ist es gut, dass wir da eine sehr geradlinige Haltung fahren. Das dritte ist so eine Frage von Modernität im Land, also und soziale Infrastruktur. Da geht es um die Frage von Bildung, von Gesundheit. In Thüringen fällt jede 10. Schulstunde aus. Ich bin zweifacher Familienvater, ich merke das. Und merken viele andere Leute auch. Und dann auch die Frage, sind Kliniken überlebensfähig im ländlichen Raum? Also es spielt schon auch eine große Rolle. Und dann ist es so ein generelles Lebensgefühl. Ja? Also die Leute haben das Gefühl, dass es zu teuer geworden ist, zu kompliziert. Also die wollen schon, dass es einfacher zugeht, dass man sich so um die Fleißigen kümmert und das auch wieder in Ordnung bringt. Und das zusammengenommen ist schon ein ganz, ganz guter Mix. Und das spielt natürlich, wenn ich das noch kurz sagen darf, besonders im ländlichen Raum eine Rolle. Thüringen ist ein eher ländlich geprägtes Bundesland. Und in dem ländlichen Raum heißt es eigentlich nur noch CDU oder AfD. Da spielen die anderen Parteien gar keine Rolle mehr. Also wir haben jetzt kommunale Wahlen gehabt. Da ist entweder, das sind über 80% jeweils immer an die CDU und die AfD gegangen.
Wenn ich da nachfragen darf, es klingt so ein bisschen für mich, als wenn es ein Spiel um, oder kein Spiel, aber ein Kampf um Glaubwürdigkeit wäre. Auf der einen Seite hast du die Partei, die CDU, die lange regiert hat, im Bund, auf der europäischen Ebene, die Verantwortungsträger stellt und natürlich auch in den Ländern lange regiert hat. Und die am Ende des Tages erklären muss immer wieder, warum sie, selbst wenn sie die richtigen Themen anspricht, vielleicht auch Konzepte formulieren kann, wo die Glaubwürdigkeit herkommt und wo sie die hernimmt, damit sie das auch wieder umsetzen kann und die Leute vertrauen. Und auf der anderen Seite hast du ja den Gegenspieler, die AfD, die eigentlich nur sagen muss, die haben es ja bisher nicht hingekriegt und gar nicht sich beweisen muss, dass sie irgendein glaubwürdiges Konzept hat, ein funktionierendes Konzept oder überhaupt eine Position dazu. Sie kann sie ja eigentlich morgen ändern. Wie geht man in der Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern damit um, dass es faktisch eine Partei hier gibt, die sich immer wieder darauf zurückziehen kann, dass sie sagen kann, naja, wir hatten ja noch nie die Chance, das auszuprobieren.
Ich kann ja jetzt nicht wieder gut machen, was vielleicht mal vor 10 oder vor 15 Jahren schiefgelaufen ist.
Das sollst du jetzt auch nicht. Alles gut.
Nee, also ich finde jetzt auch nicht schlimm, das hätte ich ja auch vielleicht sogar nochmal deutlicher sagen können, ich finde es jetzt in der Sache auch nicht schlimm. In der Demokratie kann man nicht immer alles richtig machen, ja. Also dementsprechend muss man Fehler, die da sind, auch korrigieren. Ich kann das hier mal sagen, ich habe 2011, als der Kernkraftausstieg war, haben der Michael Kretschmer und ich einen Forderungskatalog geschrieben, wo wir reingeschrieben haben, ein modernes Industrieland darf nicht aus einer Energieerzeugung aussteigen, wenn es keine Antwort darauf hat, was eine grundlastfähige Antwort darauf ist. Ja, so. Das hat uns, da waren wir damals Generalsekretäre, zusammen mit dem Peter Beuth, dem ehemaligen hessischen Innenminister, eine Einladung ins Adenauerhaus eingebracht, mit einer interessanten Diskussion mit dem damaligen Generalsekretär und Kanzleramtsminister. Aber was soll ich denn sagen? 70% der Bevölkerung waren damals für den Kernkraftausstieg. Ja, so. Und jetzt sind wir da 13 Jahre später. Die Situation hat sich geändert und dann muss man eben auch Dinge anpassen. Das gehört zur Demokratie mit dazu. Ist es damals ein Fehler gewesen? Würde ich persönlich immer noch sagen, dass es jetzt nicht die klügste aller Entscheidungen gewesen ist. Aber ich glaube, das war aus der damaligen Sicht eine plausible Antwort, die da gegeben worden ist. So, und eine AfD wird immer sagen, ihr wart es doch, die uns da den Abgrund runtergeführt haben. Naja, Verzeihung, die Union hat 2005 mit 5 Millionen Arbeitslosen begonnen und wir sind jetzt bei Rekordarbeitsplätzen in Deutschland. Also da kann man viele Debatten führen, aber das ist ja, das findet ja nicht auf der Metaebene statt, auf der die argumentieren. Die Metaebene, die die einnehmen, ist ja eine andere. Die ist unser Motto, wir sind die letzte Rettung, bevor Deutschland den Bach runtergeht. Also es hat schon eine viel andere Dimension. Da geht es nicht um Sachfragen. Die Sachfragen, die sind nur Proof Points. Ja.
Vielleicht das Thema Energie, weil du es gerade nochmal angesprochen hast. Ist das eins, was, ich sag jetzt mal, du hast es jetzt nicht unter den Top 4 genannt, also direkt, aber ist das ein Thema, was die Leute umtreibt aktuell?
Ich glaube, das geht in den großen Korb an Inflation, also an Teuerung des Lebens. Ne? So. Und dann ist dann natürlich, also die Politik, ich sage das auch immer in Interviews, die Politik der Ampel ist da, was das angeht, schon auch ein Brandbeschleuniger. Ja, weil ich bin auch bei dem Thema Heizungsgesetz sehr kritisch gewesen, bin es auch weiterhin, weil das schon ein massiver Eingriff ins Leben der Leute ist und weil es halt für Otto Normalverbraucher auch tatsächlich, ich sag mal, ökonomisch nicht funktioniert. Ja, so. Und man kann zwar 70% Förderung haben, 30% Förderung haben, aber wenn am Ende das die Gesamtrechnung halt immer noch zu groß ist, dann funktioniert es nicht. Und ich habe für mich das mal sehr, sehr intensiv mir angeschaut. Und wenn ich mir überlege, in Deutschland kannst du ungefähr, ja, keine Ahnung, 150 Jahre deine Wohnung warm heizen, bis du bei dem Energiestandard angekommen bist, den die jetzt gerade anstreben. Also das heißt, wenn du es dir ökonomisch durchrechnest, das kann jeder normalbegabte Deutsche, kann das sich ausrechnen, der weiß halt, das, was ich da jetzt an Geld investieren muss, das macht keinen Sinn. So, und solche unlauteren Rechnungen der Bevölkerung zu produzieren oder zu präsentieren, das führt natürlich zu Frust. Ja, so, und ich glaube, dass Union gut daran tut, sowas eben auch aktiv anzugehen.
Das, was ich jetzt gerade noch ganz spannend fand, und wenn ich mich daran erinnere, kam das auch im TV-Duell einmal von dir, in Bezug auf Thüringen und eine Unzufriedenheit und einen Frust. Bei euch, ich glaube, so hast du es ausgedrückt, gründet sich bald jede Woche eine neue Partei. Also wir kriegen das in Teilen ja auch auf X mit, wenn das diskutiert und kommentiert wird, dann gibt es irgendwie Bürger für Thüringen, dann gab es ein Bündnis Thüringen, dann ist es ein Verein gewesen, der sich dann zusammengeschlossen hat, der dann da aufgegangen ist. Dann haben wir natürlich aus Unionssicht noch den Kandidaten Maaßen, der sich jetzt auch zum Ministerpräsidentenkandidaten erklärt hat, obwohl da irgendwie noch nicht mal irgendwas existent ist. Also wie verrückt, um das mal vielleicht genau so zu sagen, ist denn eigentlich auch Landespolitik, um überhaupt noch Bürgern begreiflich zu machen, was ja scheinbar in so einem kleinen eigenen Elfenbeinturm auf dieser Parteiebene da bei euch passiert. Und da habe ich jetzt die FDP und Kemmerich, der mit entsprechend der Bundespartei nichts zu tun hat, noch gar nicht erwähnt gehabt.
Ja, also ich glaube, dass Thüringen da jetzt zwar noch mal ein sehr, noch viel charmanteres Bundesland ist, was sowas angeht, aber
okay, schön formuliert.
Aber ich glaube, dass wir nur sehen, was wir in 5 Jahren deutschlandweit sehen werden und übrigens global auch sehen oder europaweit sehen. Also dass das Parteiensystem sich ausfranst, das sehen wir ja. So, und da ist Thüringen jetzt sicherlich nochmal ein besonderer Fall. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir diese Minderheitskonstellation haben, wo du diese klaren, konturierten Gegensätze, wo die kommunikativ manchmal auch schwer zu durchdringen sind. Und dann sind die Egos von Leuten ja nicht ganz unbedeutend, wenn es um die Frage geht, wo sich jeder so gerne sieht. Ja, so, und wenn ich jetzt mal nur die Gründung der Werteunion in Thüringen oder generell in Deutschland sehe, ich würde jetzt mal sagen, ich kenne das Grundsatzprogramm ziemlich genau und habe auch die 2100 Änderungsanträge für den Bundesparteitag ziemlich präzise gelesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kritik, die sie da vorbringen, sich aus dem neuen Grundsatzprogramm heraus speisen könnte. Das heißt, es geht eher um das Ego der Leute, die da rumturnen. Und so diese Payback-Sache, die da Maaßen und andere fahren, die schadet natürlich in der Substanz allen, sag mal, bürgerlichen Parteien, weil für 2-3 Prozentpunkte ist das schon immer noch gut. So, und die fehlen uns dann wiederum, um Mehrheitsfähigkeiten hinzukriegen. Und das ist halt das große Problem. Ja, also wenn wir dann so israelische Verhältnisse haben mit 5-6 Parteienregierung, das ist ja nicht auf Stabilität gebaut und da ist schnell unsere, sag mal, Demokratie in echter Gefahr, ja.
Ja, ich glaube, zur Werteunion haben wir das ja auch alle nochmal wieder mitbekommen, als sich jetzt, glaube ich, hier aus Nordrhein-Westfalen Sylvia Pantel aus der CDU verabschiedet hat und das auch für einen Linkskurs der CDU unter Friedrich Merz irgendwie begründet hat. Das hat uns auch alle schon wieder irritiert. Aber die Werteunion, was da ja auch medial passiert ist und was auf X passiert ist, das war ja auch in großen Teilen schon lächerlich. Aber wo du jetzt gerade sagst, bürgerliche Fraktionen, bürgerliche Mehrheiten, wie bewertest du denn oder bewertet denn die CDU Thüringen eigentlich mit Blick insbesondere auf Kemmerich und da die Trennung zur Bundes-FDP? Ist da überhaupt noch vorstellbar? Also wie ist da die Zusammenarbeit? Ist da noch eine Bürgerlichkeit oder ist das halt auch alles nur noch personell zugeschnitten?
Naja, der Thomas Kemmerich, der würde für sich schon sagen, dass er bürgerlich ist. Ich glaube, da spricht auch einiges für. Da sieht man, dass bei der FDP denen nichts Menschliches fremd ist. Ja, also ich glaube, da geht es ja um Befindlichkeiten, dass sie ihn nicht unterstützen. Aber er ist halt von seiner Landespartei mehrfach demokratisch auch gewählt worden. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass er nicht häufig genug in Mitgliedervotum gegeben hätte. Ja, ich meine, wenn die das jetzt versuchen wollen auszusitzen damit, dass es die FDP vielleicht nicht in den Landtag schafft, ja, das muss die FDP für sich bewerten. Also ich würde uns als Union immer raten, dass wir da gesprächsbereit sein müssen auf allen Ebenen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil das findet bei uns schon sehr gut statt. Also sei es jetzt mit dem Carsten Lindemann, aber eben auch mit Friedrich Merz, dass wir da schon gucken, wie wir den Laden gut zusammenkriegen. Weil das gilt für Brandenburg, gilt aber besonders für Sachsen und Thüringen. Ja, ich meine, wir können in einer Konstellation landen, die, also wenn es blöd läuft, sind alle Ampelparteien draußen in Thüringen. Ja, und dasselbe gilt, glaube ich, auch für Sachsen. So, und dann hat man eine besondere Situation und gleichzeitig kann sein, dass alle drin sind, plus noch ein, zwei andere, dann hast du ein ganz großes Mosaik. Also das ist, glaube ich, ein bisschen so die Wildcard und es macht für die Union, also zumindest in Thüringen, absolut Sinn, dass wir diesen Kampf um Platz 1 auch tatsächlich führen. Also wir haben jetzt so eine CW-Umfrage, da ist es so, dass die CDU jetzt so 6,5 oder 6% hinter der AfD ist und das ist für einen Wahlkampf eine ziemlich managebare Aufgabe, ja. Aber wir werden wir alles sehen.
Also das kann ich definitiv bestätigen, weil so startete auch der Wahlkampf einmal hier in Nordrhein-Westfalen, der dann mit 9 Prozentpunkten vor der SPD endete für uns. Da ist dann natürlich jetzt noch, und ich rede jetzt nicht über die Koalitionsfragerei, weil ich halte das auch zum jetzigen Zeitpunkt für Thüringen aufgrund dieser kompletten Volatilität für vollkommen albern, irgendwelche theoretischen Positionen dadurch zu arbeiten. Was ich aber bemerkenswert fand, wenn man überhaupt noch was von Ramelow hört, ist das in letzter Zeit ja doch auch das beständige Einbeziehen irgendwie des BSW. Also wie siehst du das da? Ist das für Ramelow wirklich zur Not einfach der Machterhalt zu sagen, auch wenn Wagenknecht davongelaufen ist, mit der kann ich jederzeit wieder, weil mir außenpolitische Positionen bei der Linken sowieso furchtbar egal sind, auch wenn Ramelow selber Waffen an die Ukraine unterstützt?
Nee, ich glaube, Ramelow, das ist so der letzte Strohhalm. Ja. Also ich meine, ich fand das ja, ich war irgendwie vor 2 oder 3 Wochen, war ich bei Lanz gewesen. Da bin ich ja mehr nach einer Koalition gefragt worden, als jetzt wahrscheinlich der amtierende Ministerpräsident gefragt worden wäre. Ja, so, und daran sieht man, dass schon viele Leute eigentlich da gar nicht mehr sehen, wie der zu einer Mehrheit kommen möchte. Was ja dazu geführt hat, dass er eben auch öffentlich gesagt hat, Linke, BSW und CDU. Daran sieht man aber eben auch, dass das ist ja in der Sache nicht vereinbar. Ja, da gibt es viel zu viele Unterschiede. Und es zielt nur noch darauf ab, auf reinen Machterhalt, weil die Konstellation funktioniert auch für Ramelow, oder jetzt mal nur theoretisch, funktioniert ja nur, wenn Ramelow noch da ist, weil wenn er nicht mehr MP ist, ist er sowieso weg. Und das ist halt, glaube ich, das Krasse, ja. Die Linke ist in maximaler Auflösungserscheinung. Der Fraktionsvorsitzende scheidet aus in Thüringen. Der parlamentarische Geschäftsführer scheidet aus. Also die laufen alle von Bord, ja. So, und wenn es jetzt nicht noch einen Amtsinhaber gäbe, dann würde die Linke dastehen, wo sie in ganz Ostdeutschland steht, irgendwas so zwischen 6 und 8% Maximum. Und deswegen, glaube ich, muss es für die Union einfach darum gehen, die AfD zu attackieren und da dran zu sein und auch die Chance zu nutzen, zu gewinnen. Ja, das ist der einzige Weg. Und bei BSW, das ist in Thüringen eine ziemliche eine ziemliche Wildcard. Ja, sie haben eine eher konservative ehemalige linke Oberbürgermeisterin aus Eisenach, die in Migrationsfragen wahrscheinlich eher den Applaus oder eher bei der CDU applaudieren würde. Dann haben die zwei ehemalige SPD-Mitglieder und einen ehemaligen CDU-Mann in ihrer Führungsspitze. Also das sind so die vier Leute gerade, die da rumturnen. Deswegen sehe ich das mit einer gewissen Gespanntheit, was die da inhaltlich produzieren. Aber wir sollten uns auf uns konzentrieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Da würde ich dir immer recht geben. Für mich stellt sich nur noch die Frage, gerade weil eben für die jeweiligen Länder in diesen ganzen neuen Parteien auch letztlich ja noch gar nichts inhaltlich gefestigt ist, besteht nicht, auch so wie wir es eben im Duell gesehen haben, oder wie siehst du das, besteht nicht die große Gefahr, dass insbesondere der Wahlkampf in Thüringen, weil meiner Einschätzung nach ist die Situation in Brandenburg und in Sachsen doch nochmal eine andere, weil es eben keine Minderheitsregierung gibt. Besteht nicht die Gefahr, dass der gesamte Wahlkampf am Ende bundespolitisch ja letztlich ausgehöhlt wird, sondern dass es immer nur auf genau die Frage AfD und die gesamten bundespolitischen Themen gibt? Weil gut, ich kann jetzt auch nicht genau definieren, wie jetzt die AfD Positionen für Dinge in Thüringen sind. Aber wie bewertest du das? Oder hast du oder habt ihr schon eine Strategie, um auch zu sagen, Leute, es ist alles schön und gut, was ihr bundespolitisch über die AfD denkt, aber uns geht es hier um unser Bundesland?
Ich glaube, es wird so aus drei Elementen bestehen. Element eins ist sicherlich auch eine Frage des Stimmungstests gegen Berlin. Ja, aber das läuft ja nicht gegen uns als CDU. Also wir sind ja als CDU da auch kritisch. Das zweite sind sehr handfeste, konkrete Thüringen-Themen, also weil die Leute schon auch wissen wollen, was passiert. Und das dritte ist sicherlich eine emotionale Frage, dass da spielen viele Sachen mit rein. Ja, also so diese Kemmerich-Wahl 2020, die gescheiterten Neuwahlen, die Frage, welchen politischen Wechsel soll es geben. Ja, so und also die drei Sachen, die muss man halt klug miteinander verbinden in der Strategie. Und in der Tat ist es anders in Sachsen. Da gebe ich jetzt mal einen Tipp ab. Der Micha macht das sehr gut, Kretschmer. Und ich glaube, der wird am Ende schon da die AfD auch abfangen und wird da vorne liegen. Aber wie gesagt, es kann halt auch bei ihm sein, dass es schwierig ist, dann noch andere Parteien im Parlament zu haben. So in Brandenburg, glaube ich, ist es ein einfaches Verfangen, weil auch die Wählerschaft ein Ticken anders aussieht. 40% der Leute in Brandenburg leben ja im Speckgürtel von Berlin. Die haben ja, ich sag jetzt mal, auch vom Ticken anderes Mindset. Ja. Und in Thüringen wird sicherlich sehr darauf ankommen, dass es uns gelingt, uns von der Linken abzusetzen. Und dann der Zweikampf zwischen CDU und AfD verläuft. Da wird jetzt die Kommunalwahl schon mal ein erster Stimmungstest sein. Und dann wird es sehr um die handfesten Themen gehen, die ich vorhin beschrieben habe.
Es gab aber ja auch schon direkt, als es um eure erste Plakatserie jetzt ging, gab es ja auch wiederum eine direkte bundespolitische Aufmerksamkeit. Deswegen kam ich überhaupt auch auf die Frage, unabhängig von dem Duell, mit diesem Plakat, wo ihr eben auch in Bezug auf die Kriminalstatistik etc. darauf hingewiesen habt, wie Innenpolitik eigentlich in Thüringen gemacht wird oder eben nicht gemacht wird unter Rot-Rot-Grün. Und mein Eindruck war auch das, was man auf Twitter dazu aus Thüringen jeweils gelesen hat, dass das auch, also dass aber die politische Kompetenz für die innere Sicherheit nicht sonderlich bei der AfD zu finden ist. Also bewertest du das als großen Punkt für uns, um zu sagen, das ist eben etwas, wo wir auch mit Vorbildern aus anderen Bundesländern nach wie vor punkten können? Oder ist das einfach, weil das originär immer schon CDU-Thema war?
Ja, ich glaube, die innere Sicherheit, die wird uns schon zugeschrieben, aber man muss halt aufpassen, in welche Richtung man das dreht. Ja. Also bei Migration mache ich keinen Hehl draus, da mache ich mir halt Sorgen. Die Kompetenz, die wird jetzt eher vermutet bei der AfD, nicht in den Lösungsansätzen, aber weil sie das Problem halt beschreibt. Ich würde mal sagen, wir haben den durchdachtesten Lösungsvorschlag, aber sind da nur in der Kompetenzzuschreibung auf Platz 2. Deswegen attackiere ich das Thema auch so hart, weil ich die Sorge habe, dass wir im Sommer die gleiche Situation haben wie letztes Jahr im Sommer. Und wir da überrollt werden, ja, von der Diskussion. So, bei den anderen klassischen Themen Wirtschaft und so, da sind wir meilenweit vor allen anderen in der Kompetenzzuschreibung. Und dann gibt es so habituelle Themen oder so sagen wir, Sozialstrukturthemen, Bildung, Gesundheit, ländlicher Raum. Da ist das immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das prinzipiell Interessante ist halt, dass die CDU und die AfD in den Kompetenzvorsprüngen fast überall vorne liegen vor den Regierungsparteien. Und das ist schon nicht ganz schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Zeigt aber eben auch, dass die CDU klar definieren muss, was sie will. Und wir haben als Thüringer CDU halt gesagt, okay, wir gehen mit einer Genug ist genug-Kampagne raus, weil wir schon auch die Themen markieren wollten und jetzt im Vorwahlkampf der Kommunalwahlen das schon mal setzen wollten. Wir haben im Februar so eine kleine Kampagne gegen Höcke gemacht, wo er da so mit einer Clownsnase bei den Faschingszügen war.
Stimmt, der Karnevalist in mir erinnert sich, ja.
Definitiv. Genau, so. Und ich finde halt immer, Wahlkampf ist eine Mischung aus die richtigen Themen setzen, aber auch Freude an der Sache haben, die man betreibt, damit die Leute auch spüren, wir haben Bock, dass es in diesem Land wieder vorwärts geht. Und ich glaube, das gilt auch generell jetzt bei den Kommunalwahlen in Thüringen, die sind 14 Tage vor dem Westdeutschlands beginnen die Kommunalwahlen und unsere Leute sind echt unterwegs. Wir haben heute eine außerordentliche Bürgermeisterwahl gewonnen. Also das sind solche Sachen, die machen schon Spaß und wenn die Leute im Schwung sind, Wahlen sind immer Momentum, du musst das von vorne spielen, musst Fehler minimieren und musst die richtigen Themen setzen und da versuchen wir uns halt gerade. Das meiste gelingt.
Also was ich von außen sehe als Nicht-Thüringer und was ich jetzt hier auch höre und mitbekomme, das macht alles für mich auf jeden Fall Sinn. Ihr macht dann habt da eine Strategie auf jeden Fall. Ich finde es auch richtig, dann unsere Kernthemen da auch zu spielen und da auch die Auseinandersetzung nicht zu scheuen. Aber wir wissen ja auch, dass das Wahlkämpfe auch gerade in der heutigen Zeit immer sehr stark personalisiert werden. Mario, was erwartest du denn so in der Auseinandersetzung zwischen dem Dreieck, sage ich mal, Bodo Ramelow, Björn Höcke und dir? Wie siehst du da den Wahlkampf? Das ist ja dann vielleicht doch noch so ein Risiko. Wir haben das ja auch gesehen vor dem Duell, wo dann gesagt wird, Mensch, du seist ja auch irgendwie unbekannter, nicht unbekannt, aber unbekannter. Siehst du da irgendwie Risiken und was habt ihr da noch geplant?
Ja, das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Der Ramelow, der ist 5 Jahre durch einen landesweiten Wahlkampf gegangen, ist jetzt 10 Jahre Amtsinhaber, also das liegt irgendwie in der Natur der Sache und Höcke ist halt der bekannteste rechtsextreme Politiker Deutschlands. Heimliche Bundesvorsitzende der AfD, hat jetzt auch schon 2-mal landesweit kandidiert und ich bin jetzt gerade mal 3 Jahre oder 2 Jahre Parteivorsitzender, 3 Jahre Fraktionsvorsitzender. Also da bin ich jetzt nicht nervös in dieser Frage, weil ich weiß, wie die Mechanismen laufen. Dass das Duell für diese Sache jetzt nicht abträglich gewesen ist, beziehungsweise abträglich ist das falsche Wort, aber dass das Duell sicherlich zur Bekanntheit beigetragen hat, das ist ein positiver Seiteneffekt, aber das war jetzt nicht das Motiv, ja, weil ich finde, dafür ist, das haben die linken Parteien immer versucht so zu spielen, aber ich weiß nicht, auf welcher, also wie die morgens immer so aus dem Bett aufstehen, aber also ich, dafür ist das Risiko doch viel zu groß gewesen, sondern es ging ja eher um die Frage, wenn wir jetzt einen Wahlkampf führen, der so parallel die Bubbles anspielt und dann ergibt es ein Ergebnis am 1. September und man wacht am 2. September auf und stellt sich die Frage, hat man alles gemacht, dann kann man die Zeit halt nicht zurückdrehen. Und deswegen war es schon mir wichtig, dieses Duell da zu machen. Und was ich fand es eine ganz putzige Bewertung, was ich in der FAZ jetzt gelesen hatte am Wochenende, weil da schrieb halt der Kommentator, dass sich die AfD beim nächsten Mal schon ganz gut überlegen wird, ob sie mit Höcke noch einmal ins offene Messer läuft oder doch lieber in ihrer Blase bleibt. Und das ist schon auch was ich möchte. Ich möchte schon, dass wir die rausziehen und in der direkten Konfrontation halt stellen. Und dann gelingt es auch. Und dann wird man sicherlich auch dadurch bekannter, aber das kommt automatisch in so einem Wahlkampf, da mache ich mir keine Sorgen.
Bevor ich jetzt in die Schlussrunde gehe, eine Frage noch und das auch so Richtung Ende des TV-Duells. Und das, was du gerade mit dem Plakat aus dem Karneval beschrieben hast, ich glaube, ihr hattet tituliert Höcke in der Clownsmaske und dann stand drunter, verkleidet sich das ganze Jahr als Demokrat oder so. Und man hat dir ja auch angemerkt, zunehmend im TV-Duell, dass du irgendwann auch Spaß daran entwickelt hast, Höcke zu stellen und ihn eigentlich ja auch immer in gewisser Weise lächerlich gemacht hast. Ist das auch eine Variante, um diesen Nimbus weiter zerstört zu halten, dass man eben Höcke auch ja mit einer gewissen Laissez-Fairness begegnet, dass man auch sagt, der Mann kann nicht über Wasser gehen, wie du heute den Kommentar bekommen hast, und er ist in ganz großen Dingen, in vielem Auftreten einfach auch eine lächerliche Figur?
Naja, sich über andere zu erheben, mögen sie auch noch so crazy sein, da muss man mal vorsichtig sein. Ich glaube nur, was man bei ihm echt spürt, eine tiefe Verunsicherung. Und das ist meine Quintessenz aus diesem Duell. Da geht jemand rein, der schreibt Bücher, ist so, der generiert sich als der führende rechte Vordenker. Und der kriegt auch auf mehrere malige Nachfrage von dem Moderator oder eben auch auf Kritik von mir, ist nicht hin, da ansatzweise seine Gedankenwelt zur Migration und Remigration, was ihm ja offensichtlich ein ganz wichtiges Thema ist, Homogenität und Identität des deutschen Volkes und so weiter, das zu erklären. Und geht da auch tief verunsichert vor. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Also ist meine Quintessenz aus diesem ganzen Duell, je härter und je größer sich die Leute da vorher machen und je tough man sie da spielen, umso weniger Kraft haben sie offensichtlich, das durchzuhalten. Das ist wie eine Fassade. Und diese Fassade so zum Einsturz zu bringen, ich glaube, das muss unser Job sein. Ja, so sehe ich das. Und das wird auch in dem Wahlkampf eine Rolle spielen. Und ich versuche sehr viele Formate, ich mache mit Ramelow fast jede Woche irgendwo einen öffentlichen Streitgespräch da bei irgendwelchen Verbänden oder irgendwelchen Organisationen, weil das gehört halt mit dazu, weil die Leute wählen, und das ist ja eure Frage gewesen, die wählen ja keine Koalition, die wählen ja Personen. So, und die müssen vertrauen. Und ich glaube, wenn man jetzt, man kann viele einzelne Sachfragen bei dem Duell hoch und runter diskutieren, aber in der Grundsubstanz haben die Leute, die gedacht haben, da kommt jemand, der kann diesen Laden führen, also als AfD-Mann, haben die gesehen, dass der sehr, sehr wackelt. So, und das wollen die Leute nicht. Die Leute wollen schon jemanden, der sich überlegt, was er macht und dann aber auch die Kraft hat, es zu argumentieren und durchzuziehen.
Lieber Mario, vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen Stellungnahmen heute, für den Blick hinter die Kulissen, was eigentlich auch wirklich noch alles in Thüringen steckt und was auf uns zukommen wird. Aber ich kann dich natürlich nicht aus der Runde entlassen, ohne dann nochmal auf gehacktes Brötchen sprechen zu kommen.
Ich dachte auf Bayer Leverkusen. Also ja, herzlichen Glückwunsch.
Für mich als Kölner ist das ganz schwer, aber
ja. Ach so, okay. Ja, ich bin ja bekennender Bayern-Fan, habe da auch schon mehrere Meisterfeiern gesehen und war ja 5 Jahre Aufsichtsratschef vom FC Karlsruhe Jena, also bin da klar positioniert, aber ich habe mich ehrlicherweise sehr, sehr gefreut, auch für Leverkusen diesmal, weil ich finde, die haben eine ganz tolle Saison hingelegt. Deswegen Glückwunsch in die Runde.
Ja. Ich denke, da kann ich mich sogar auch schweren Herzens anschließen. Es war eine tolle Saison bis jetzt. Was ich aber meinte ist, also A, von wie vielen gehacktes Brötchen gehst du aus, die du jetzt im Wahlkampf wirst essen müssen? Und B, habt ihr schon eine Metzgerei gefunden, die euch das sponsern will? Und die Abschlussfrage in die gesamte Runde, um das vielleicht nochmal mit X auch zu verbinden, in Anlehnung an die ewige Nutella-Debatte, mit oder ohne Butter?
Ach so, ne, das ist ganz einfach, wobei dafür würde ich geschlagen werden. Ich esse das sehr gerne mit Butter. Allerdings auch mit Zwiebeln und mit Senf, aber das ist jetzt wirklich für Feinschmecker. Also die Fleischereien muss ich gar nicht finden, weil das kommt automatisch in Thüringen. Also wir sind durchaus, was den Fleischkonsum angeht, jetzt nicht im europäischen unteren Mittelfeld. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was eher dazugehört. Ich habe bei mir im Wahlkreis 2 Feuerwehren. Wenn ich da zum Besuch bin, dann steht immer schon mal ein gehacktes Brötchen da, weil die wissen, dass ich das durchaus auch gerne esse. Ja, also das war so eine Seitenstory, aber ich war sehr, sehr überrascht, wie viele Leute da drauf eingestiegen sind und mich sogar vorgestern darauf angesprochen haben.
Es ist ganz wunderbar, wenn auch ein solches Meme entsteht nach einer solchen Diskussion. Also die Frage auch an die Runde, wie esst ihr eure gehacktes Brötchen, Mettbrötchen, wie auch immer ihr sie nennt, mit oder ohne Butter, bevor ich dann noch die üblichen Hinweise gebe und wir uns dann zu Karin Mioska verabschiede, die heute das Programm verändert hat und jetzt über den iranischen Angriff auf Israel sprechen wird, weil ansonsten wäre der Kollege Kretschmer da gewesen, der auch über die Frage, wie man mit Rechten reden soll, befragt worden wäre. Aber lieber Baha, lieber Marcel und lieber Manuel, wie esst ihr eure Mettbrötchen?
Tatsächlich ohne Butter, dafür mit Gewürzgurke.
Ohne Butter mit Zwiebeln.
Also zwischen Hackepeter und Schrippe gehört natürlich Butter und obendrauf Würfel aus Zwiebeln. Insofern, glaube ich, sind wir hier kulinarisch alle doch in der Mehrheit mit Butter unterwegs.
Wunderbar, und aus dem Rheinland bleibt's bei Matt. Lieber Mario, vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Ich gebe kurz unsere allgemeinen Hinweise, bevor ich dann zur Verabschiedung nochmal das Wort aufs Podium gebe. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcast sind ein Angebot der Mittelpunkt-Debattenagentur auf X unter @mittelpunkt zu finden. Über Feedback freuen wir uns auch per Mail unter ubt@mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Dankeschön und einen schönen Abend.
Herzlichen Dank. Dir auch, lieber Mario. Macht's gut.
Auf Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Dank. Einen schönen Sonntag. Ja.